SRF 1.
Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Höheres Rentenalter für Frauen. Jetzt sagt der Ständerat, wie er die Frauen der Übergangsjahrgänge unterstützen will. Mehr dazu gleich. Die Schweiz soll sich stärker einsetzen für die Einhaltung der Menschenrechte in China, fordert der Nationalrat. Dann Stimmen zur Zertifikatspflicht aus dem Kanton Schwyz, wo viele Skeptiker zu Hause sind.
Mit den Schweizern wird man nicht so einfach so weit bringen, dass sie gehen Nase grübeln und gehen irgendwie impfen und weiss nicht was, ausser sie sind kurz vor dem Sterben.
Sagt Urs Mörgerli von der Obstmühle in Schwyz in unserer Reportage. Und die Pandemie trifft die Reisebranche noch immer besonders hart, auch wenn die Reiselust bei vielen langsam zurückkehrt. Wir reden über die Probleme, aber auch die Chancen der Krise im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Das Rentenalter für Frauen soll auf 65 erhöht werden, das hat das Parlament bereits so entschieden. Eine Massnahme, um die Finanzen der AV zu stabilisieren. Das Parlament will den Frauen der Übergangsjahrgänge mit Abfederungsmaßnahmen entgegenkommen. Wie diese aussehen sollten, darüber sind sich National- und Ständerat aber nicht einig. Der Nationalrat will, dass Frauen, die in den ersten 6 Jahren nach der Reform pensioniert werden, eine pauschale Rentenerhöhung erhalten. Frauen mit tieferem Lohn sollen dem Modell nach mehr erhalten als Frauen, die mehr verdienen. Nun ist das Geschäft wieder im Ständerat und der hat andere Ideen. Ja, Oliver Washington im Bundeshaus, wie will der Ständerat die betroffenen Frauen quasi entschädigen?
Das zentrale Stichwort ist auch hier eine Pauschale, die die Frauen erhalten sollen, die nach Inkrafttreten der Reform pensioniert werden. Der Ständerat will die ersten 9 Jahrgänge unterstützen. Er will eine maximale Pauschale von 240 Franken auszahlen. Und beim Ständerat soll diese Pauschale in den ersten Jahren ansteigen, bis sie dann eben das Maximum von 240 Franken erreicht. Und dann soll sie wieder sinken, diese Pauschale. Im Unterschied dazu vielleicht nochmals das Modell des Nationalrates. Sie haben es kurz erwähnt, also 6 Jahrgänge, dann auch eine maximale Pauschale beim Nationalrat von 150 Franken. Und eben alle sollen immer das Maximum erhalten. Das sind die wichtigsten Differenzen.
Und warum findet der Ständerat das Modell des Nationalrats nicht geeignet?
Beim Ständerat würden eben mehr Frauen von der Pauschale profitieren, weil ja 9 Jahrgänge in den Genuss kämen. Dann ist der Vorschlag des Ständerates auch vorteilhafter für Frauen, die sich vorzeitig pensionieren lassen wollen. Und wichtig auch beim Vorschlag des Nationalrates ist die Pauschale Teil der AHV. Das heisst, auch mit der Pauschale darf beim Nationalrat die ausbezahlte AHV-Rente die maximale Rente nicht übersteigen. Es gäbe also einen Deckel und das würde für viele Frauen bedeuten, dass sie davon gar nicht profitieren würden. Anders beim Ständerat, hier wäre die Pauschale nicht eigentlich Bestandteil der AHV. Die ausbezahlte Gesamtrente könnte also höher sein als die maximale AHV. Das scheinen mir gewichtige Differenzen, weshalb die Variante des Ständerates wohl manchen auch etwas sympathischer sein dürfte.
Ganz grundsätzliche Kritik an der AHV-Reform kommt von linker Seite. Diese ist gegen eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen. Spielt da eine Rolle, welches Abfederungsmodell am Schluss eine Mehrheit findet?
Ja, das ist sehr wichtig, denn je nachdem, wie großzügig oder knauserig dieses Modell ist, desto heftiger ist der Widerstand der linken Seite, der Gewerkschaften, konkret der SP und auch der Grünen. Diese haben ja grundsätzliche Einwände. Sie sagen, wenn die Frauen mit der Erhöhung des Frauenrentenalters schon die Hauptlast der Reform tragen sollen, dann müsse das eben großzügig kompensiert werden. Beide Modelle aber, dasjenige des Nationalrates und auch dasjenige des Ständerates, sind der linken Ratsseite zu knauserig. 2 Zahlen vielleicht. Mit der Erhöhung des Rentenalters der Frauen von 64 auf 65 spart die AHV im Jahr 2030 jährlich mehr als 1 Milliarde. Mit der Variante des Ständerates würde das den Frauen aber lediglich zu 32% zurückgegeben. Die Linke sagt, auch das sei zu wenig und so habe die Reform vor dem Volk keine Chance.
Nebst der Erhöhung des Frauenrentenalters werden weitere Massnahmen diskutiert, welche helfen sollen, die AHV auf stabilere Beine zu stellen. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zum Beispiel ist im Gespräch und die Gewinne, die die Nationalbank mit Negativzinsen macht. Dort möchte der Nationalrat in die Kasse greifen. Welche Haltung hat der Ständerat da?
Also darüber berät der Ständerat in diesen Minuten und so wie es aussieht, dürfte der Ständerat der vorberatenden Kommission folgen. Da wollte die Mehrheit davon nichts wissen. Sie sieht die Unabhängigkeit der Nationalbank in Gefahr. Das Hauptargument dafür ist ebenso klar, das sei Volksvermögen und es sei ein politischer Entscheid, wie das Geld verwendet werden soll. Das die Hauptargumente, aber eben der Entscheid ist noch nicht gefallen.
Einmal mehr zeigt sich, die AHV-Reform ist fast so etwas wie die Quadratur des Kreises. Wie geht es denn nun weiter?
Also nach dem Ständerat kommt wieder zum zweiten Mal dann der Nationalrat an die Reihe und ich wäre nicht überrascht, wenn sich der Nationalrat ein wenig auf das Modell des Ständerates zubewegen würde.
Danke, Oliver Washington, direkt aus dem Bundeshaus. Und mit den eidgenössischen Räten geht es auch in den Nachrichten weiter. Bitte, Basil Koller.
Das Parlament will den UNO-Migrationspakt vorläufig nicht beraten. Der Nationalrat stützt einen entsprechenden Entscheid des Ständerats. Im UNO-Migrationspakt werden Maßnahmen festgehalten, um die Migration erstmals grenzüberschreitend zu ordnen. Zu den Maßnahmen zählen etwa die Stärkung der Hilfe vor Ort und die Sicherung der Grenzen. Zuerst sollten die Ergebnisse einer Kommission abgewartet werden, die die Mitwirkungspflichten des Parlaments berät. SP, Grüne und Grünliberale befürchten, das Geschäft werde nun auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben. Die Schweiz erhält ein Kompetenzzentrum für Menschenrechte. Nach dem Ständerat stimmte auch der Nationalrat dafür, ein entsprechendes Pilotprojekt nun definitiv weiterzuführen. Die Institution soll künftig über die Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz wachen. Bundesrat Ignazio Cassis sagte, die Schweiz fordere von anderen Staaten, dass sie die Menschenrechte schützten. Mit einer eigenen Organisation werde dieses Anliegen glaubwürdiger. Abgesehen von der SVP waren sich alle Parteien darin einig. Personen, die ein Kind adoptieren, erhalten künftig einen bezahlten Urlaub von 2 Wochen, sofern das Kind weniger als 4 Jahre alt ist. Das hat der Ständerat als Zweitrat beschlossen, mit 37 gegen 2 Stimmen. Auch Adoptiveltern und ihre Kinder benötigten Zeit, um sich an die neue Situation zu gewöhnen und eine Beziehung aufzubauen, lautete das Hauptargument. Herzchirurginnen und Herzchirurgen sind besorgt, dass sie lebenswichtige Operationen nicht mehr durchführen können, weil die Intensivstationen in der Schweiz stark mit Covid-19-Patientinnen und Patienten belegt sind. Viele notwendige Herzoperationen könnten schon heute nicht mehr fristgerecht durchgeführt werden, schreibt die Schweizerische Gesellschaft für Herz- und Thorakale Gefäßchirurgie in einer Mitteilung. Die Wartelisten würden immer länger, das Risiko für unbehandelte Herzpatientinnen und Patienten werde immer größer. Die Stadt Zürich will ab Herbst 2022 einen Pilotversuch starten für die regulierte Abgabe von Cannabis. Dies ist dank der Änderung des Nationalen Betäubungsmittelgesetzes möglich. Das Pilotprojekt soll Hinweise liefern, was bei einer allfällig späteren Legalisierung von Cannabis bedacht werden muss, etwa bezüglich Gesundheit und Konsumverhalten der Cannabiskonsumierenden. Durchgeführt wird der Versuch von der Stadt Zürich gemeinsam mit der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Die Studienleitung sucht nun Abgabestellen, die am Pilotversuch mitmachen wollen. Das können Apotheken sein, aber auch private, etwa Vereine. Wer ins Ausland auswandert, darf weiterhin Mitglied der Sterbehilfeorganisation Exit bleiben. An ihrer Generalversammlung lehnten die Exit-Mitglieder eine Statutenänderung ab, wonach die Mitgliedschaft automatisch erlischt, wenn man seinen Wohnsitz nicht mehr in der Schweiz hat. Dies hatte der Vorstand vorgeschlagen. Die Sterbebegleitung für im Ausland wohnhafte Mitglieder sei aufwendig, etwa wegen der Anreise oder weil Arztzeugnisse aus dem Ausland beschafft werden müssten. Nun bleibt aber alles wie gehabt. Exit beitreten können alle Schweizerinnen und Schweizer sowie alle in der Schweiz wohnhaften Personen ab 18 Jahren. Das Wetter: Am Nachmittag wird es noch einmal sommerlich warm mit 25 Grad oder etwas mehr. Dazu ziehen immer mehr Wolken auf. Vor allem im Jura und in den Bergen sind erste Regenschauer und Gewitter möglich. Der Mittwoch bringt dann viele Wolken sowie zeitweise Regengüsse und Gewitter. Die Höchstwerte liegen noch bei 23 Grad.
Die Schweiz soll sich stärker für die Menschenrechte in China einsetzen. Zudem sollen die Beziehungen zu Taiwan vertieft werden. Das verlangt der Nationalrat in zwei Vorstößen, die er mit deutlicher Mehrheit überwiesen hat. Der Bundesrat wird aufgefordert, gegenüber China konsequenter vorzugehen. Aus dem Bundeshaus Priscilla Imboden.
Permanente staatliche Überwachung, fehlende Meinungs- und Pressefreiheit, Unterdrückung von Hongkong. Das alles zeige, dass die Kommunistische Partei Chinas die Menschenrechte immer stärker missachte, erklärt Roland Fischer, Nationalrat der Grünliberalen. Deshalb fordere die Außenpolitische Kommission des Nationalrats mehr Kompetenz in menschenrechtlichen Fragen in den Schweizer Botschaften und Konsulaten in China. Und
die Menschenrechte sollen immer auf die Agenda, bei sämtlichen Treffen und Gesprächen, auch wenn es in erster Linie um wirtschaftliche Fragen geht. Denn im Bereich der Menschenrechte können wirtschaftliche nicht von politischen Fragen getrennt betrachtet werden.
Das alles werde mit der neuen China-Strategie des Bundesrates und mit dem Menschenrechtsdialog mit China bereits getan, konterte FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. Dieser solle man eine Chance geben, sonst belaste man die Beziehungen zum Reich der Mitte unnötig.
Es ist bei uns schon ein bisschen ein sehr starkes China-Bashing in unserer Kommission.
Der Nationalrat stimmte dem Vorstoß trotzdem zu. Dann legte er nach und überwies einen weiteren Vorstoß der Außenpolitischen Kommission, der vertieftere Beziehungen zu Taiwan verlangte. SP-Nationalrat Nicola Walder sagte:
C'est un partenaire avec qui nous pouvons collaborer en toute confiance et avec qui nous partageons des valeurs de démocratie.
Das ist ein Partnerstaat, mit dem wir Demokratie, Respekt der Menschenrechte und die liberale Wirtschaftsordnung teilen, sagte er. Aber die China-Strategie des Bundesrates erwähne Taiwan nur flüchtig. Der Bundesrat solle deshalb einen Bericht vorlegen darüber, wie die Schweiz ihre Beziehungen zu Taiwan vertiefen könne. FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann, der soeben das China-Bashing seiner Kommission kritisiert hatte, setzte sich überraschenderweise und vehement dafür ein.
Wenn Sie heute diesem Postulat zustimmen, stimmen Sie auch einer souveränen schweizerischen Außenpolitik zu. Wir lassen uns nicht unter Druck setzen.
Der Vorstoß stelle die Ein-China-Politik nicht in Frage, die die Schweiz anerkenne und weshalb sie keine Botschaft in Taiwan betreibe, so Portmann. Außenminister Ignacio Cassis hingegen warnte davor, die Beziehungen zu Taiwan auf offizielle Weise zu vertiefen.
Eine Formalisierung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen über das WTO-Niveau hinaus wäre mit Risiken verbunden, gar mit Friktionen verbunden.
Der Antrag des Bundesrates und der SVP, den Vorstoß abzulehnen, blieb aber chancenlos. Mit überwältigender Mehrheit stimmte der Nationalrat zu und bewies damit, dass er einen kritischeren Kurs gegenüber China einschlagen möchte als der Bundesrat.
Minuten vor 1, Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Biotechnologisch hergestellte Medikamente sind teuer. Günstigere Kopien, sogenannte Biosimilars, böten großes Sparpotenzial, haben aber einen schweren Stand. Dann, nur ein Fünftel der abgewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber wird aus der EU in ihre Herkunftsländer zurückgeführt, trotz einer ganzen Reihe von Rückführungsabkommen. Und kurz vor eins, praktisch im Monatstakt werden hunderte Satelliten ins All geschickt. Mittlerweile sind es so viele, dass es selbst die NASA beunruhigt. Zuerst, kaum etwas wird derzeit in unserem Land so heftig und kontrovers diskutiert wie die Zertifikatspflicht für viele Innenräume, Restaurants zum Beispiel. Die Kommentarspalten sind voll damit. Am ersten Tag hat sich gezeigt, vielerorts ist die Einführung mehr oder weniger reibungslos verlaufen. Wir haben wissen wollen, wie es im Kanton Schwyz ausgesehen hat, in einem jener Kantone, in dem sich viele Menschen schwer tun mit den Corona-Massnahmen und mit der Impfung. Marielle Gigax war für uns unterwegs.
Guten Morgen, darf ich gerade gerne schnell das Zertifikat sehen?
Oft musste die Serviceangestellte des Restaurants Schöntal in Oberaart diese Frage am ersten Morgen nicht stellen.
Tipptopp, super, danke.
Die meisten Gäste tranken ihren Kaffee zum Znüni auf den robusten Holzbänken auf der Terrasse. Viele Stammgäste des Restaurants direkt an der Straße seien nicht geimpft, erzählt eine Angestellte. Mit dem Wetter hätten sie erst einmal Glück gehabt.
Es wird nachher sicher schwieriger. Wir haben zwar geplant, ein Zelt zu stellen, also einfach eine Überdachung, dass es auch eine Chance gibt, wenn es ein bisschen weniger schön ist.
Wenn es weniger schön wird, kann dieser 60-jährige Gast hinein. Damit fühle er sich sicherer.
So bin ich etwas gesaved von mir, als von anderen Leuten, die vielleicht mich noch anstecken können.
Solche Aussagen sind jedoch selten. Die weitläufige Meinung auf der gut gefüllten Restaurantterrasse auch von Geimpften?
Es gibt quasi eine Spaltung in Island oder zwischen der Bevölkerung, die geimpft sind, die nicht geimpft sind.
Erzählt dieser Arbeiter, der sich erstmals seit langem wieder mit den Kollegen zu einer Besprechung treffen konnte. Draußen, weil nicht alle ein Zertifikat besitzen. So erfährt man nun, wer in der Gruppe geimpft ist und wer nicht. Ein paar Kilometer entfernt, tiefer in den Kanton hinein in die Schweiz, zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch im Kantonshauptort verlegen deswegen viele jetzt Mittag nach draußen, auf die Terrassen, die Parkbänke. Das werde sich auch nicht so rasch ändern, befürchtet Urs Mörgeli von der Obstmühle.
Mit den Schweizern wird man nicht so einfach so weit bringen, dass sie gehen Nasen grübeln und irgendwie impfen und weiss nicht was, ausser sie sind kurz vor dem Sterben.
Dass die Bevölkerung der Zentralschweiz ihre Impfskepsis ablegen wird, bezweifeln auch andere Betriebe in Schweiz. So hat die Bar Meeting am Hauptplatz von Anfang an den gesamten Innenbereich gesperrt. Ein Schild weist darauf hin. Nur die Terrasse ohne Pflicht ist offen.
Wir wollen eigentlich alle Leute gleich behandeln. Wir haben jetzt im Moment schönes Wetter. Wir sind dran, uns auszurüsten für die Schlechtwettervariante. Und wir wollen einfach allen die gleichen Chancen geben.
Wer jedoch keine Terrasse habe, treffe es besonders hart, meinen die Wirtinnen und Wirte in Schweiz im Gespräch und verweisen auf Annemarie Schmid von der Krone. Und tatsächlich, die dunkle Stube des gutbürgerlichen Restaurants scheint leerer als sonst. Kurz vor Mittag ist gerade einmal ein Tisch besetzt. Man trinkt Bier, qualmt Zigaretten, die meiste Kundschaft aber fehlt.
Ich sage einfach, es ist sehr schade, oder? Und jetzt müssen wieder ihr darunter leiden, aber... Die Bereitschaft zum Impfen ist natürlich auch nicht da. Ich sage, zwei Drittel meiner Kundschaft ist das nicht bereit zu machen, weil sie haben einfach etwas dagegen. Und, ja.
So scheint es nicht nur das schöne Wetter zu sein, das die Leute in Schweiz um die Mittagszeit nach draußen lockt. Die Terrassen sind gut besucht, die Parkbänke gut besetzt. Um die Gäste doch hineinzulocken, würde wohl auch mal ein Auge zugedrückt, geben einige Wirtinnen und Wirte zu. Offen wollen sie das aber nicht sagen. Nur einer von ihnen. Er wirtet ein paar Kilometer weiter auf dem Land in Murtatal den Gasthof Höllloch. Bruno Sutter widersetzt sich der Pflicht, lässt alle Gäste hinein und riskiert damit hohe Bußen und die Schließung. Er habe gehofft, dass mehr Wirte ihm folgen würden.
Ich hätte schon vielleicht noch ein paar mehr erwartet, die anstehen. Das wäre schön gewesen für mich, aber ich muss meinen Weg gehen. Und es ist jetzt ein kleines Zeichen setzen.
Ein Zeichen gegen die Zweiklassengesellschaft, wie er sagt. Trotz Widerstand mit Ansage, die Kantonspolizei Schweiz hat zu Beginn der Zertifikatspflicht keine groß angelegten Kontrollen mit Bußen durchgeführt, sagt Sprecher David Meinl.
Es ist aber so, dass wir die Kontrollen mit einem großen Augenmaß durchführen und zuerst versuchen, die Leute zu sensibilisieren und dazu zu bringen, ihr Verhalten zu korrigieren.
Ob die Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer ihre Skepsis gegenüber dem Impfen ablegen, darf nach diesem Besuch im Kanton Schweiz hinterfragt werden. Wobei, auch hier hat die Zertifikatspflicht etwas bewirkt. Statt 50 Personen ließen sich seither bis zu 250 pro Tag im Kantonsspital impfen. So stur scheinen die Schweizerinnen und Schweizer doch nicht zu sein.
Marielle Gigax. Wir kennen die Diskussion um teure Medikamente und günstigere Generika, also Nachahmerpräparate. Eine ähnliche Debatte läuft bei biotechnologisch hergestellten Medikamenten. Solche Medikamente werden bei Krebs- oder Immunkrankheiten immer wichtiger, sind aber teuer. Dort, wo der Patentschutz abgelaufen ist, gäbe es Alternativen, sogenannte Biosimilars. Das sind eine Art Kopien, ähnlich wie die Originale. Würden sie konsequenter eingesetzt, könnte man jedes Jahr mehr als 100 Millionen Franken sparen. Doch die Biosimilars haben es schwer auf dem Markt. Zu diesem Schluss kommt der Krankenkassenverband Cura Futura in einer Untersuchung. Lucia Theiler berichtet.
Der Krankenkassenverband Cura Futura hat zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft biosimilar.ch den Markt unter die Lupe genommen. Selbst bei den sechs größten und im Markt etablierten Biosimilars stagniere der Marktanteil. Die Biosimilars würden weniger eingesetzt als möglich. Das habe einen Grund, sagt Pius Zengerle, Direktor des Krankenkassenverbands Cura Futura. Wenn eine Ärztin die Wahl habe zwischen ähnlichen Produkten, entscheidet entscheide sie sich oftmals für das Original und nicht für das Biosimilar.
Die Marge darauf ist so tief auf dem Biosimilar, dass sie eben lieber das gewohnte Originalpräparat verschreibt und damit auch gleichzeitig ihr Einkommen sichert.
Denn bei den teureren Produkten sei die Marge höher. Dieses Verhalten sei weit verbreitet. Es würden oftmals die teureren Produkte verkauft, obwohl tiefere Preise besser wären für das Gesundheitswesen. Doch das Preisbewusstsein spiele kaum eine Rolle. Daniel Saarbach ist Leiter der Arbeitsgemeinschaft biosimilar.ch und beim Hersteller Sondo tätig. Er sagt:
Also wir sehen, dass der Markt als solcher nicht preissensitiv ist. Es gibt Biosimilars, die sind zu tieferen Preisen mit einem größeren Preisabschlag im Markt und erzielen dadurch nicht höhere Marktanteile.
Die tiefen Margen bei Biosimilars seien tatsächlich problematisch, sagt Enea Martinelli vom Verein Schweizerischer Amts- und Spitalapotheker.
Ja, das ist so. Wir werden eigentlich staatlich bestochen. Also wir werden bestochen, das Falsche zu tun. Und man könnte die Anreize anders setzen, indem wir dann praktisch auch die Anreize haben, mit dem System mitzuarbeiten. Aber so wie es jetzt ist, ist es eigentlich unattraktiv finanziell für den, der es macht.
Selbst die Pharmaindustrie, die vom Verkauf der Originalprodukte profitiert, wäre bei den Vertriebsmargen zu Änderungen bereit. Aus Sicht von Pius Zengerle von Cura Futura liegt der Ball darum beim Bundesamt für Gesundheit, BAG.
Wir warten seit 12 Jahren auf diese Anpassung der Margenordnung. Die wurde immer wieder verschoben. Also insofern hat sich nichts Wesentliches geändert. Die grossen Fehlanreize sind nach wie vor im System und müssen nun endlich korrigiert werden.
Das BAG schreibt auf Anfrage von Radio SRF, Anpassungen seien in Arbeit. Wie die Änderungen konkret ausschauen, sei noch offen. Bis sie umgesetzt sind, hofft Pius Zengerle vorerst auf die Patientinnen und Patienten, die von sich aus nach einem günstigeren Produkt fragen könnten.
In 8 Minuten ist es 1. Nicht alle, die in der EU einen Asylantrag stellen, können bleiben. Sie müssen zurück in ihre Herkunftsländer oder müssten, denn mit der Rückführung hapert es. Nur ein Fünftel der abgewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber wird zurückgeführt. Und das, obwohl die EU mit 18 Drittstaaten Rückübernahmeabkommen abgeschlossen hat. Aus Brüssel, EU-Korrespondent Charles Liebherr.
Positive Anreize hätten in der Vergangenheit nicht immer auch zu positiven Ergebnissen geführt, schreibt der Europäische Rechnungshof in seiner jüngsten Untersuchung zur Wirkung der EU-Asylpolitik. Diese Formulierung ist eher beschönigend. Der Bericht der unabhängigen Prüferinnen und Prüfer lässt nämlich kaum Raum für schönfärberische Interpretationen. Die Rückführung von Menschen, deren Gesuch auf Verbleib in der EU abgelehnt wurde, gelingt nur in Ausnahmefällen. Eine 500.000 Eingewanderte pro Jahr erhalten kein Bleiberecht und müssten wieder ausreisen. Das tun aber nur 1/3. Wobei diese Zahl auch die Realität verzerrt, denn die Quote sinkt auf bloß 1/5 bei Ländern außerhalb des europäischen Kontinentes. Regelmäßige Rückführungen gelingen offenbar nur in Staaten des Westbalkans, in die Türkei oder nach Georgien. Weil das Rückführungssystem in hohem Maße ineffizient sei, schrecke es nicht ab, sondern im Gegenteil, es leiste illegaler Migration Vorschub, so der Rechnungshof. Es habe sich herumgesprochen, dass wer nach Europa gelange, kaum damit rechnen müsse, zurückgeschafft zu werden. Das Problem sind nicht die Rückführungsabkommen mit Drittstaaten an sich, sondern die Umsetzung. Und viele Probleme sind hausgemacht. Denn teilweise behindern parallele, bilaterale Verhandlungen mit Drittstaaten über Rückführungen einen gemeinsamen Ansatz auf europäischer Ebene. Im Falle von Algerien war das der Fall. Teilweise verweigern sogar EU-Staaten Auskünfte über bilaterale Rückführungsabkommen, weil sie sich davon Vorteile gegenüber anderen EU-Staaten versprechen. Das zeigt, es fehlt an einem EU-weiten Ansatz und an einer gemeinschaftlichen Koordination bei den Rückführungen. Hebel gäbe es. Wirkungsvoll sei die Verknüpfung der Rückführungsabkommen mit Visa-Erleichterungen in kooperierenden Staaten. Noch wirkungsvoller sind weniger verbindliche Rückführungsvereinbarungen, weil diese die verschiedenen Anreize flexibel verknüpfen. Visa-Regeln, Direktzahlungen an Rückkehrer und EU-Gelder aus dem Entwicklungsfonds. Einsetzen lassen sich diese Mittel aber nur, wenn die EU-Staaten koordiniert vorgehen mit einem klaren politischen Willen. Und genau dieser fehlte in der EU-Asylpolitik. Das Dossier ist seit 6 Jahren politisch blockiert. Der angestrebte, breit abgestützte EU-Migrationspakt ist nicht einmal in Umrissen erkennbar. In diesem Sinne ist die Analyse des EU-Rechnungshofs zum wirkungslosen Rückführungssystem der EU keine Überraschung. Und auch der Bericht wird einmal mehr ohne Wirkung bleiben.
In der Nacht auf heute in Kalifornien.
Thema ist 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Liftoff.
Mit einer Rakete hat die amerikanische Firma Starlink 51 Satelliten ins All gebracht. Und heute Abend startet in Kasachstan eine Rakete mit 34 Satelliten des britischen Unternehmens OneWeb. All diese Satelliten sorgen für ein schnelles Internet, selbst in abgelegenen Gebieten, auf einer Alp zum Beispiel. Seit knapp 2 Jahren werden im Monatstakt hunderte solcher Satelliten ins All befördert. Eine Entwicklung, die inzwischen selbst der NASA, der Weltraumbehörde der USA, Sorgen bereitet. Die Einzelheiten von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Die Firma OneWeb hat Großes vor. Insgesamt 650 Satelliten sollen ein weltumspannendes Netz bilden. Mit den Satelliten, die heute dazukommen, steht die Hälfte dieses Netzes. Das Ziel: allen Menschen Zugang zum Internet verschaffen, so Sunil Bharti Mittal, der Verwaltungsratspräsident von OneWeb.
We still have over a billion people who are not connected. There are lots of enterprises who still don't have broadband. And the only and only way to do this is through satellites.
1 Milliarde Menschen hat noch gar kein Internet und viele Unternehmen haben keine schnellen Verbindungen, so Mittal. In der Tat, Internetleitungen verlegen und Mobilfunkantennen betreiben ist teuer und nicht immer einfach. Schon gar nicht in abgelegenen Regionen oder in wenig entwickelten Staaten. Satelliten umgehen diese Probleme. Allerdings ist OneWeb nicht das einzige Unternehmen, das Internet aus dem All anbietet. Gleiches verfolgt die amerikanische Firma Starlink, die Tesla-Chef Elon Musk gehört. Nur sind seine Pläne noch umfangreicher. Er will ein Netz mit bis zu 12.000 Satelliten aufbauen. Über 1600 Starlink-Satelliten sind bereits im Weltraum und weitere 50 sind diese Nacht hinzugekommen. Und dem nicht genug. Andere private Anbieter wollen ebenfalls Satellitendienste anbieten, darunter Schwergewichte wie der Technologiekonzern Amazon. Der Schweizer Astrophysiker Thomas Zurbuchen lebt seit Jahren in den USA und ist heute bei der NASA für das wissenschaftliche Programm verantwortlich. Er betrachtet die aktuelle Entwicklung kritisch.
Das Problem ist, dass die Orbit kommerzialisiert wird, dass Zehntausende von Satelliten dort gehen und dass plötzlich dieses Orbit nicht mehr zur Verfügung steht für irgendwen, weil wie ein Stau im Orbit. Also plötzlich können wir nicht mehr dieses Orbit brauchen für die Wettersatelliten und so weiter.
Ein verstopfter Weltraum ist das eine. Noch mehr Sorgen bereitet Thomas Zurbucher allerdings der ganze Weltraumschrott, der nun entsteht.
Also ich würde sagen, das ist einer unserer grössten Probleme.
Zwar versprechen die Anbieter, ihre Satelliten am Ende der Laufzeit kontrolliert in eine untere Erdumlaufbahn zu bringen, sodass sie verglühen. Elon Musk etwa schrieb im Juni auf Twitter dazu:
«Die Atmosphäre säubert über all die Jahre automatisch die untere Erdumlaufbahn, sodass sich kein Weltraummüll anhäuft.»
Doch Thomas Zurbuchen von der NASA zweifelt.
«Das Problem ist, wenn nur 5% von 10'000 von Satelliten kaputt geht ohne Kontrolle, ist das ein Riesenproblem, ist ein grosses Problem, das wir hatten in der ganzen Geschichte der Raumfahrt bis jetzt.
Seit den 1950er Jahren, seit Beginn des Weltraumzeitalters, sind schätzungsweise 5'000 Satelliten in den Umlauf gebracht worden. Und schon diese haben erhebliche Mengen an Weltraumschrott zurückgelassen, auch wenn es häufig nur wenige Zentimeter grosse Teile sind. Aber sie reichen, um Satelliten und Weltraummissionen zu gefährden und um die Sicht der Wissenschaft ins All zu trüben. Zwar profitiert auch die NASA von privaten Satellitenunternehmen, indem sie von ihnen wissenschaftliche Daten kauft. Trotzdem ist Thomas Zurbuchen nicht glücklich, wie es momentan läuft.
Das ist ein allgemeines Problem von Innovation, dass oft die Regulationen viel zu langsam sind. Wir können aus Amerika, als Land mit der NASA, Lösungen finden, aber die einzigen Lösungen, die wirklich eine Rolle spielen, sind internationale Lösungen.
Und da müssen die wichtigsten Staaten freiwillig zusammenfinden. Zwar laufe die internationale Diskussion zu diesem Thema, aber es müsse schnell vorwärts gehen, mahnt Zurbuchen. Denn mit jedem Monat kommen hunderte neue Satelliten hinzu und vergrößern das Problem. Und da sind die ambitionierten Weltraumpläne von China oder Indien noch gar nicht mit berücksichtigt.
Punkt 1. Gleich auf SRF 1 und 4. Fürs Reisegeschäft sind die Folgen der Pandemie nach wie vor verheerend. Die Branche generiert wenig Umsatz und leidet unter hohen Zusatzkosten. Aber bietet die Krise allenfalls auch die Chance zu einer nachhaltigen Veränderung? Wir fragen zwei Experten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Basil Koller.
Personen, welche die Schweiz verlassen müssen, sollen künftig zu einem Covid-Test gezwungen werden können. Das hat der Nationalrat beschlossen, gegen die Stimmen von Links-Grün. Viele Weggewiesene würden einen solchen Test verweigern, so Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Zahlreiche Staaten und Fluggesellschaften würden aber nur negativ Getestete akzeptieren. Personen, die ein Kind adoptieren, erhalten künftig einen bezahlten Urlaub von 2 Wochen, sofern das Kind weniger als 4 Jahre alt ist. Das hat der Ständerat als Zweitrat beschlossen. Auch Adoptiveltern und ihre Kinder benötigten Zeit, um eine Beziehung aufzubauen, so das Argument. Die Stadt Zürich will ab Herbst 2022 einen Pilotversuch starten für die regulierte Abgabe von Cannabis. Er soll Hinweise liefern, was bei einer allfällig späteren Legalisierung bedacht werden muss, etwa bezüglich Gesundheit und Konsumverhalten der Cannabiskonsumierenden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.